Herzlich willkommen zu Moin Zukunft, dem Podcast vom DUB Unternehmer Magazin. Die heutige Folge habe ich gemeinsam mit meiner äußerst tollen Kollegin Miriam Mimi aufgenommen. Es geht um künstliche Intelligenz. Und zwar beleuchten wir nicht nur die Spitze des Eisberges, sondern wir schauen ein bisschen tiefer. Woher kommt künstliche Intelligenz eigentlich? Wie hat es angefangen? Mimi ist dafür die perfekte Gesprächspartnerin, da sie sich im Rahmen ihrer Masterthesis diesem ganzen Thema verschrieben hat. Das sind äußerst informative, spannende, unterhaltsame 20 Minuten. Hört es euch auf jeden Fall bis zum Ende an. Viel Spaß! Willkommen bei Moin Zukunft, jetzt mit meinem heutigen Gast. Wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Mimi. Ich arbeite in der Redaktion bei JDB Media. Wir machen das DUB Unternehmermagazin. Und ich schreibe da überwiegend über Digitalisierung, Wirtschaft und natürlich auch künstliche Intelligenz.
Stichwort künstliche Intelligenz. Das soll ja heute unser Thema sein, um sich dem Ganzen auch mal ein bisschen anzunähern. Was ist denn erstmal künstliche Intelligenz?
Ja, das ist eine gute Frage, weil künstliche Intelligenz ist ja immer so ein Buzzword, was sozusagen durch alle Medien kreist. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass viele Leute gar nicht wissen, was es überhaupt bedeutet und vor allen Dingen, was ist der Unterschied zu einem Algorithmus. Und vielleicht ist es da erstmal ganz wichtig zu sagen, dass ein Algorithmus nicht zwangsläufig etwas Digitales ist. Ein Algorithmus haben wir eigentlich überall. Also wir haben zum Beispiel ein Rezept, das uns ganz klar Handlungen vorgibt und sagt, wenn du jetzt 3 Eier reintust, dann passiert das und das und am Ende kriegst du dann den Kuchen raus. Oder zum Beispiel, wenn du einen Busfahrplan hast. Das sind Sachen, die uns im Alltag begegnen und eigentlich nichts anderes sind als Algorithmen.
Okay, wenn wir jetzt mal vorne anfangen, wenn man sich damit beschäftigt und man ein bisschen in der Presse liest oder ein bisschen googelt, dann weiß man, da gab es mal was wie Watson in den 60ern, da waren ja auch die Frauen sehr aktiv in dem Bereich. Wie kam es denn generell dazu, dass es sowas wie KI, wie künstliche Intelligenz gibt?
Auch da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen, wann das eigentlich angefangen hat. Es gab in den 60er Jahren, Ende der 50er Jahre, gab es eine ganz bekannte Konferenz, die am Ende dann auch den Namen künstliche Intelligenz hatte und in der KI das erste Mal zu so einer Art Disziplin herangewachsen ist, weil man da einfach gesagt hat, okay, wir wollen das Denken als eine formale und wissenschaftliche Weise verstehen und eben auch darauf runterbrechen. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, KI hat schon Ende des 19. Jahrhunderts in irgendeiner Form angefangen. Da gab es nämlich einen Psychologen, der hat versucht, eine Skala zu entwickeln, so eine Art Universalformel, um Intelligenz überhaupt erstmal empirisch zu fassen. Und seine Intention war dahinter eigentlich, einen Unterschied festzumachen, einen formalen Unterschied zwischen lernbehinderten Kindern, also Kinder, die Schwierigkeiten haben zu lernen, und sozusagen normalen Kindern. Und diese Skala hat sich im Laufe der Zeit als eine Art IQ-Test quasi entwickelt. Und das war der erste Versuch, wirklich Intelligenz empirisch zu fassen und es nicht nur als etwas Biologisches zu sehen, sondern auch als etwas Messbares und etwas in irgendeiner Form Greifbares. Wichtig daran zu bedenken ist aber, dass es schon allein für den Intelligenzbegriff keine einheitliche Definition gibt. Also es gibt Leute, die sagen zum Beispiel, es gibt sowas wie eine emotionale Intelligenz. Es gibt aber Leute, die sagen, nee, das ist Quatsch, Intelligenz ist etwas ganz anderes. Das heißt, es gibt immer nur verschiedene Theorien. Und genauso ist es auch bei KI. Weil es gibt verschiedene Theorien, die sagen, künstliche Intelligenz ist das. Und man sieht bei der Geschichte von der KI von den 60er Jahren, von dieser Konferenz bis heute auch, wie sich das Verhältnis von der Definition von Intelligenz mit dem Verhältnis der Definition der KI entwickelt hat.
Okay, jetzt Das ist ja mega interessant und auch viele Dinge, die ich vorher noch nicht kannte. Wie kommt es denn, Mimi, dass du dich mit dem Thema so gut auskennst? Denn das geht deutlich tiefer als mein Verständnis ist.
Ja, das liegt daran, dass ich Kulturwissenschaften studiert habe und meine Masterarbeit auch über künstliche Intelligenz geschrieben habe. Wichtig zu sagen ist natürlich, wenn man sich anguckt, was ich heute mache, überwiegend in dem Wirtschaftsbereich KI, verstehen, dass ich in meiner Arbeit sozusagen kulturhistorisch vorgegangen bin. Also ich habe versucht zu verstehen, was ist künstliche Intelligenz, wie hat das angefangen, und ich habe versucht, etwas in der Vergangenheit zu suchen, was sozusagen sich ähnlich entwickelt hat, wie sich auch die KI entwickelt hat. In meinem konkreten Fall war das jetzt die Golem-Mythologie, das würde jetzt zu weit reichen.
Kannst du ganz kurz beschreiben, weil das interessiert mich jetzt brennend, weil was ist die Golem-Mythologie?
Ja, das kommt eigentlich aus dem Judentum. Da gibt es auch verschiedene Entwicklungen. Es ist, wie gesagt, eine Mythologie und vielleicht in diesem Kontext ist das Spannendste sozusagen die Prager Legende vom Golem, wo man sozusagen sich erzählt hat, dass es einen Rabbi gab, der sozusagen sich einen Golem gezüchtet hat und ihm ein Pergament in den Mund gelegt hat, wo eine bestimmte Konstellation der hebräischen Buchstaben drin war. Und dann dieses Pergament aber vergessen hat, aus dem Mund zu nehmen. Normalerweise hat er es immer, da stand dann irgendein Befehl drauf oder so, aus dem Mund genommen. Und dann hat er es irgendwann vergessen und dann ist der Golem übermächtig geworden. Und da kann man halt schon in gewisser Art und Weise eine Parallele zur Geschichte der KI ziehen, weil wir KI ja auch immer als irgendeine Form von Gefahr verstehen. Zumindest gibt es ganz viele dystopische Vorstellungen darüber, was passiert, wenn die KI mal übermächtig wird. Das habe ich eben gemacht und habe versucht, anhand dieser Vorstellung der Golem-Mythologie zu verstehen, wie funktioniert KI und vor allen Dingen, welche Aussagen lassen sich darüber über die Zukunft treffen.
Okay, du hast gerade schon ein ganz spannendes Wort gesagt, übermächtig. Das man liest ja auch oft, also vielleicht auch gar nicht so unberechtigt, dass viele Menschen, wahrscheinlich auch oft, weil sie vielleicht Angst haben oder es nicht verstehen, darüber reden, dass KI übermächtig wird, dass sie uns von den Arbeitsplätzen, die uns weggenommen werden durch KI, also die These, die einige Menschen haben, bis hin, dass sie, dass wir irgendwann komplett fremdbestimmt sind. Was denkst du denn, glaubst du denn daran, dass KI, also künstliche Intelligenz, irgendwann mal ich würde mal ein Türchen setzen, übermächtig wird?
Also ja, es gibt da ganz viele verschiedene Vorstellungen, ganz viele verschiedene Bereiche. Also ich finde auch Filme sind halt ganz gute Beispiele, weil Filme sagen ja auch immer viel über unsere Gesellschaft aus. Und es gibt ja wahnsinnig viele Filme zum Thema KI, die oft auch kein gutes Ende unbedingt haben. Also zum Beispiel das Paradebeispiel ist ja Black Mirror.
Was ist das? Ach, das ist eine Serie, oder?
Genau, die Serie, die meistens nur so dystopische Vorstellungen haben, meistens ein negatives Ende. Oh. Oder die erste Staffel von Westworld finde ich auch super interessant.
Habe ich nie geguckt.
Du musst dir die erste Staffel angucken, weil wenn du dich mit KI beschäftigt und diese erste Staffel anguckst, dann ist es eigentlich genau das. Also die Vorstellung, wie interessant es sein kann, dass es KI gibt, was man damit alles machen kann, wie man irgendwie auch ganz absurde Weise seine Triebe damit ausleben kann. Und wie es dann vielleicht auch im schlimmsten Fall enden könnte.
Und also was für einen leichten Sonntagnachmittag, wenn man entspannen will.
Wenn du den ganzen Sonntagnachmittag eine Serie durchgucken möchtest, vielleicht.
Man munkelt, ich hätte das schon mal getan, aber weiter.
Ja, gut. Ja, auf jeden Fall. Ob ich glaube, dass die KI irgendwann übermächtig wird, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein sehr menschliches Denken, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wir Menschen gehen davon aus, dass Macht zu haben bedeutet, auch Macht auszunutzen. Und dass wir denken, okay, wir Menschen sind ja gerne so, dass wir gerne die Macht haben. Wir haben gerne das, man spricht ja heutzutage nicht umsonst davon, dass wir im Anthropozän leben, also im Menschenzeitalter, weil wir gerne die Macht über die Umwelt haben oder auch die Macht über die Tiere. Und ich glaube, die Vorstellung, dass KI irgendwann übermächtig wird und genau das tut, ist eben eine sehr menschliche, aber heißt nicht, dass sie es tun wird. Und man darf auch nicht vergessen, dass es heute so ist, dass die künstliche Intelligenz sich immer noch aus Daten speist.
Woraus denn dann?
Ja, dass sie sich aus Daten speist.
Ach so, sorry. Ah, okay.
Und aus
ich klang gerade so böse. Woraus denn dann?
Dass sie sich aus Daten speist und aus Informationen, die wir ihr geben. Ah. Also ich finde, ein super Beispiel ist zum Beispiel Tay. Das war ein Projekt von Microsoft, ich glaube 2016 oder 17. Da hat man über Deep Learning ein Programm entwickelt, das quasi oder mit den Menschen sprechen können. Und das Programm lernt durch diese Interaktion quasi immer mehr über Menschen. Also du hast, das war im Prinzip ein Chatbot und du hast mit dem geschrieben und der hat daraus gelernt. Und das ist dann total gescheitert, weil die Menschen haben total sexistische und rassistische Aussagen getätigt und das Resultat war, dass das Programm dadurch auch rassistisch und sexistisch wurde. Und ich finde, das ist halt irgendwie ein ganz gutes Beispiel, dass KI noch immer so funktioniert, dass sie aus unseren Daten lernt. Ja.
Okay. In den Recherchen zu unserem Gespräch, da man stolpert auch immer wieder über Alan Turing. Der hat ja diesen Test gemacht. Der Test hat direkt was mit KI zu tun, so mein Verständnis. Und man liest relativ viel, um das Thema oder um den Turing-Test mal einzuordnen und was das überhaupt ist. Kannst du unsere werten Zuhörerinnen und Zuhörer dazu einmal abholen? Zum Turing-Test.
Genau, das war ein Test auch in den 50er Jahren, beziehungsweise der hat schon im Zweiten Weltkrieg angefangen, dass man eben herausfinden wollte, ob Maschinen denken können. Und die Situation war die, dass es eben einen Computer gab und einen Menschen und dass man anhand der Interaktion wissen wollte, kann der Computer unterscheiden, ob das ein Mensch ist oder nicht, beziehungsweise kann der Mensch unterscheiden, ob das ein Computer ist oder nicht, der die Antworten gibt. Und es gab sehr viele euphorische Momente, weil man gesagt hat, ja, irgendwie, wenn irgendjemand diesen Test besteht, dann gibt es künstliche Intelligenz. Aber es ist tatsächlich bis heute so, dass nichts den Turing-Test bestehen würde. Keine KI könnte den Turing-Test bestehen, weil es immer noch so ist, dass KI eben sehr kontextabhängig nur noch funktioniert und nicht. Also es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Telefonat, wo eine KI einen Friseur anruft.
Und ach, das war doch bei Google, war das auf dieser Konferenz?
Ja, es war schon bei ganz vielen, es ging auch mal viral und dann hat die KI einen Termin beim Friseur gemacht und alle sagen, wow, jetzt funktioniert KI und Menschen können
geil,
miteinander,
mein Assistent.
Ja, können miteinander interagieren. Aber es ist halt immer noch so, wenn du, oder es ist auch bei Alexa und eigentlich allen Sprachassistenten so, dass sie wirklich nur richtig gut funktionieren, wenn sie den Kontext kennen und wenn sie es eben nicht tun, also würde ich jetzt eine KI sein und mit dir sprechen und wir werden irgendwie über ganz unterschiedliche Themen sprechen in ganz vielen verschiedenen Kontexten, würde das einfach nicht so funktionieren.
Vielleicht bist du ja eine KI und ich weiß es nicht.
Vielleicht
weiß es niemand
so.
Vielleicht.
Vielleicht ist das so, aber ich kann ziemlich sicher sagen, dass es nicht so ist.
Okay, denkst du, dass sich, also deine Betrachtungsweise oder das jetzt in einem Gespräch ist ja nicht unbedingt die Betrachtungsweise der Digitalwirtschaft, sondern also, das ist ja schon ein anderer Bereich. Glaubst du, dass diese aus deiner kulturwissenschaftlicher Sicht, dass das eine Sichtweise wäre, die der klassischen Wirtschaft gut täte oder einen Nutzen hätte?
Inwiefern meinst du?
Naja, mit diesen Fragen, also auch in der Tiefe, beschäftigt sich ja kaum ein CEO oder CMO. Wenn dem so ist, schreibt uns gerne an podcast@dub.de. deine Sicht auf KI kommt ja aus einer anderen Wissenschaft als jetzt. Also es geht bei dir ja nicht darum, KI als gewinnmaximierendes Werkzeug zu sehen, sondern du hinterfragst das Ganze. So. Und meinst du, dass die Wirtschaftsentscheider oder Entscheiderinnen, ob darin Nutzen wäre, das auch aus deiner Brille zu betrachten?
Ich glaube, was ich eher versuche, ist sozusagen die Metaebene zu verstehen. Also nicht nur zu sagen, okay, ich gucke jetzt, wie KI mir was bringen kann, sondern ich versuche es quasi auf allen Bereichen irgendwie zu verstehen. Deswegen, jetzt schreibe ich ja auch über KI in Wirtschaftsthemen sozusagen. Ich glaube, es ist prinzipiell nie schlecht, sich irgendwie mit dem Großen und Ganzen zu beschäftigen. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass das viele halt tun. Also viele, die sich mit KI beschäftigen, die fragen sich auch, okay, wohin führt das denn und was bedeutet das? Das ist dann wahrscheinlich eher auf der Makroebene, dass die sich fragen, was bedeutet das für mein Unternehmen, was bedeutet das für meine Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Aber auf kleiner Ebene tun sie das ja im Prinzip auch.
Okay, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt Fragen zu dem Thema KI haben, wie kann man dich erreichen?
Naja, man kann mich unter redaktion@dub.de natürlich, kann man mir schreiben oder natürlich über den Podcast.
Podcast@dub.de, auf jeden Fall.
Ja, natürlich.
Okay, das ist doch hervorragend. Mimi, vielen Dank.
Vielen Dank.
Es war mir ein Fest. Am Freitagnachmittag und dann, bis gleich. Tschüss.
Tschüss.
So, das war's mit dieser Folge. Und wenn ihr Feedback habt oder einfach Dinge loswerden wollt oder einfach ein bisschen schnacken wollt, dann schreibt uns an podcast@dub.de. Macht euch eine gute Zeit, maximale Erholung. Bis dann. Ciao, ciao.